The Walking Talkies. Ein Spaziergang durch Politik, Feminismus und Popkultur. Mit Kati, Lysander und Nathalie. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum allerersten Walking Talk. Wir sind Nathalie,
Lysander
und Kati.
Und wir sind JournalistInnen und beschäftigen uns dadurch in unserem Alltag sehr viel mit News. Aber News können ja oft für die Mental Health sehr belastend sein. Was dagegen aber hilft, sind frische Luft und Bewegung. Und deswegen haben wir uns gedacht, kombinieren wir das beides für diesen Podcast. Und spazieren durch Berlin und reden dabei über aktuelle Themen. Für die erste Folge haben wir uns dabei ein Thema ausgesucht, was Deutschland und auch ein bisschen die internationale Welt in den letzten Wochen sehr bewegt hat, und zwar Temidin-Baal. Und den wollen wir zum Anlass nehmen, über Verschwörungstheorien, Esoterik und Mythen zu sprechen. Dabei soll es einerseits darum gehen, wie entstehen solche Theorien und Mythen überhaupt? Warum setzen die sich so fest in den Köpfen der Menschen? Ist das eigentlich auch eine Sache, die für Deutschland einzigartig ist oder die besonders in Deutschland verbreitet ist? Oder ist das auch in anderen Ländern so? Genau, und wir nehmen euch jetzt mit auf einen kleinen Spaziergang durch Berlin. Und ihr könnt den Walk natürlich auch einfach genau nachlaufen oder ihr lauft irgendwo anders durch eine schöne grüne Landschaft oder irgendwo durch die Stadt und hört dabei zu, wie wir euch ein bisschen was über Verschwörungstheorien, Esoterik und Timmy erzählen. Und damit würde ich sagen, let's go!
Let's go! Also, wenn man sich ganz grundsätzlich mal Verschwörungstheorien anguckt und sich mal anschaut, wie lange es die schon gibt und welche Verschwörungstheorien es so gibt, lässt sich zum einen sagen, dass man gar nicht sagen kann, welches die älteste Verschwörungstheorie ist, weil das einfach so sehr auch Teil von menschlicher Kommunikation ist. Was so sehr alte Verschwörungstheorien sind, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, sind so Geschichten von Juden, die Brunnen vergiften und deswegen die Pest auslösen, oder dann etwas aus der neueren Zeit, so aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Da häuft es sich dann so ein bisschen, und unter anderem die Bundeszentrale für politische Bildung nennt dann da auch Verschwörungstheorien wie eben die Illuminati oder auch die Freimaurer. Das sind bestimmt alles Dinge, die ihr schon mal gehört habt und die sich ja auch einfach schon jetzt einfach, wenn man überlegt, also seit dem 15. 16. Jahrhundert, das ist ja wirklich super lange. Und es gibt teilweise ja immer noch Menschen, die an diese Verschwörungstheorien glauben. Also ich finde, das zum einen zeigt, wie fest sich sowas setzen kann. Und wenn man über Verschwörungstheorien spricht, muss man sich auf jeden Fall auch angucken, wie die sich verbreiten und warum. Also in der Geschichte der Verschwörungstheorien war auf jeden Fall ein sehr großer Wendepunkt der Buchdruck, weil es vorher eben auch einfach so Mundpropaganda war. Die Leute haben sich das weitererzählt, das ist eher in so kleineren Kreisen geblieben. Und mit dem Buchdruck gab es dann natürlich Flyer, es gab Bücher, die Sachen wurden weiter verbreitet und haben dadurch natürlich auch viel mehr AnhängerInnen gefunden und viel mehr Leute gefunden, die das auch geglaubt haben.
Wobei wahrscheinlich da auch man sagen kann, dass das auch dann damit zusammenhängt, dass genau deswegen man auch weniger weiß, wann früher sich Verschwörungstheorien verbreitet haben, weil es wahrscheinlich auch sehr viel weniger überliefert ist von damals.
Ja, genau.
Ich finde das auch spannend, weil das ja auch so ein einschneidender Schritt in der Massenkommunikation war und jetzt Social Media ja quasi nach dem Buchdruck der nächste einschneidende Schritt der Massenkommunikation ist, was man ja auch bei Timmy total gesehen hat.
Mhm. Und dann der nächste Schritt halt auch nochmal KI, so jetzt, also was auch bei Timmy ja eine sehr, sehr, sehr große Rolle gespielt hat.
Er hat sich das nicht ausgesucht.
Oh, ich freue mich auf den Tag, an dem dieser Ohrwurm nicht mehr Teil meines Denkens ist, aber ja. Genau, aber also wir merken, ne, Verschwörungstheorien sind irgendwie schon sehr, sehr lange Teil der Kommunikation von Menschen und begleiten uns schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und da ist natürlich auch einmal total interessant, sich anzuschauen, wie die überhaupt funktionieren und warum es immer und immer wieder ja auch irgendwie neue Verschwörungstheorien gibt. Und eine der Sachen, die quasi passieren muss, damit eine Verschwörungstheorie überhaupt entstehen kann, ist, dass es irgendeine Form von Chaos oder Unsicherheit gibt. Also, dass es irgendwie widersprüchliche Informationen gibt oder Dinge gibt, die die Menschen sich nicht erklären können. Und dann suchen die Menschen eben nach Mustern oder Ursachen oder Schuldigen. Und das ist ja genau das, was Verschwörungstheorien machen. Also sie liefern dann irgendeine Erklärung für irgendwas, was total paradox ist. Und die Verschwörungstheorie an sich ergibt oft gar keinen Sinn. Und gleichzeitig ist aber genau das, was dann für die Leute, die dann daran glauben, so wichtig ist. Also wenn man sich zum Beispiel auch das mit Corona anguckt oder wenn man sich jetzt zum Beispiel auch Xavier Naidoo anguckt, der irgendwie glaubt, dass wir alle Babys essen, wenn wir Chips essen. Das ergibt gar keinen Sinn, aber für ihn erklärt es total viele Dinge und deswegen glaubt er da so dran.
Einer der Gründe davon ist ja auch, weil es so ein Akt des Widerstands dann wird. Also zu glauben, ich weiß ganz sicher, dass das die Wahrheit ist und andere glauben nicht daran, dann ist natürlich, je vehementer andere Leute sagen, das ist Unwahrheit, desto mehr wird es auch zu einem Akt des Widerstands eigentlich und zu einem Akt der Aufklärung. Wenn du darauf beharrst, dass deine Meinung wahr ist, auch wenn sie komplett abstrakt und abstrus auch ist.
Das finde ich auch insgesamt einen spannenden Punkt bei Timmy, weil da ja tatsächlich es so einen Punkt gibt, wo das Ganze nochmal shiftet. Insofern, dass man sich erst darüber aufgeregt hat oder sich diese Gruppen auf Social Media sehr darüber aufgeregt haben, dass man diese private Rettungsinitiative, die am Ende versucht hat, Timmy zu retten, aber es ja irgendwie leider nicht so richtig geschafft hat, dass man die am Anfang nicht zum Zuge gelassen hat. Darüber hat man sich zuerst aufgeregt und dann hat man diese Initiative doch zum Zuge kommen lassen. Und dann ist aber quasi der Vorwurf, den man gemacht hat, war dann, ja, aber es war viel zu spät und trotzdem sind die da oben, ist die Regierung schuld, dass man so lange gewartet hat. Und wenn der jetzt stirbt bei dieser Rettung, dann ist es nicht die Schuld von der Rettungsinitiative, sondern trotzdem von der Regierung. Und ich finde, daran zeigt sich ja ganz gut, dass es immer nur darum geht, Widerstand zu leisten und sich einfach dem zu widersetzen, was die da oben oder was quasi die generelle Meinung ist.
Ich finde das spannend, weil ich glaube, dass sich gerade an der Frage von dem Hype um Timmy auch die Frage des Vertrauens der deutschen Bevölkerung in die Institutionen und Behörden und so gezeigt hat. Und das ist ja gerade, was du gesagt hast, mit, naja, am Ende des Tages war es auch ein bisschen egal, ob die Rettungsinitiative das geschafft hat, so oder so sind die Behörden die Bösen. Und das ist ja schon so ein ganz tief sitzendes Misstrauen, auch in der rechten Szene in Deutschland, dass quasi die Regierung und die da oben, von denen wir es ja auch schon hatten, immer gegen die kleinen Leute arbeiten. Und diese Ohnmacht kann man natürlich dann stören, indem man an so einem Punkt selber vom Bestimmten zum Bestimmer wird, indem man Leute unter Druck setzt. Es gab ja auch Morddrohungen gegen einzelne Verantwortungsträger in dieser Sache. Und ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammenhing, dass Leute versucht haben, gegen diese Ohnmacht, die sie hatten, anzukämpfen und so zu versuchen, eben aus dieser Rolle rauszukommen, indem sie dann halt eben wirklich was verändern. Nämlich das Leid des Tiers zu beenden, was ja aber, würde ich sagen, in diesem Fall eher die sekundäre Sache war.
Ja, ich glaube, was auch gerade so das um Timmy alles drumherum, was da ja dann auch so diese ganzen Infos, die so verbreitet worden sind, so, dass das ja irgendwie alles geplant war, dass dieser Wal da liegt, weil ein Museum das Skelett ausstellen möchte und so weiter und so fort. Also da sind ja dann auch irgendwie so viele Sachen da so in dieses Narrativ mit reingewebt worden. Auch was ihr jetzt schon gerade so angesprochen hattet, so dieses Misstrauen gegenüber offiziellen Quellen. Dann auch so dieses Gefühl von, es gibt irgendwie ein geheimes Wissen. Also ne, so irgendjemand möchte sich an diesem Tier bedienen und irgendjemand hilft nicht, obwohl man helfen könnte. Und irgendjemand verwehrt da irgendwie Infos. Das sind dann auch irgendwie oft so Dinge, die gerade bei Verschwörungstheorien passieren, dass die Leute dann versuchen, so Verbindungen zwischen einzelnen Sachen herzustellen. Auf jeden Fall zeigt die ganze Geschichte um Timmy, dass eben diese Verschwörungstheorien narrativ oft besser sind als die Realität. Also die Geschichten klingen einfach oft viel spannender als das, was es in Wirklichkeit ist. Also in Wirklichkeit ist einfach ein Wal mal irgendwie wo falsch abgebogen und eben leider gestrandet. Und in deren Erzählung steckte da aber viel mehr dahinter. Und das macht es dann auch, glaube ich, zu diesem riesigen Ding, dass man da immer weiter aufbauschen kann.
Aber dazu vielleicht einmal ein kurzes Roundup. Also Fun Fact, vielleicht ganz am Anfang, wisst ihr, warum Timmy Timmy heißt?
Weil er am Timmendorfer Strand gestrandet ist.
Da hat jemand gut aufgemacht.
Ja,
also genau, also Timmy hat ja mehrere Namen. Timmy, Hope wird ja in tatsächlich eher der Verschwörungsbubble genannt. Und Fridolin, Fun Fact, wird ja in der Schweiz genannt. Man weiß nicht, woher das herkommt. Aber plötzlich hat irgendeine Schweizer Zeitung von Fridolin gesprochen, als es um diesen Wal ging. Vielleicht lässt sich das für die Schweizer einfach irgendwie besser aussprechen als Timmy. Also Timmy ist jetzt vermeintlich irgendwie einfach, würde ich sagen, aber well. Genau, aber ich kann noch einen draufsetzen bei Timmy Fun Facts zum Namen. Das wusstet ihr nämlich bestimmt nicht, dass es auf der Insel Pöhl auch einen Timmendorfer Strand gibt.
Oh.
Ja, das wird tatsächlich oft insgesamt verwechselt, weil es auch einer der großen Orte auf der Insel Pöhl ist, wo auch viele Leute Urlaub machen. Wird genauso geschrieben, heißt auch Timmendorfer Strand, aber ist nicht der Ort, wo Timmy dann, vor dem Timmy letztlich bei Pö gestrandet ist. Vielleicht ist an dieser Stelle ja ein guter Zeitpunkt, um zu disclaimen, dass ich tatsächlich ja von Pö komme. Genau. Ursprünglich ist Timmy am Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein gestrandet. Vorher wurde er aber schon gesichtet in der Wismarer Bucht, was ja die Bucht ist, die an die Insel Pöhl grenzt. War am 3. März, was irgendwie rückblickend betrachtet auch schon verdammt lange her ist. Und noch ein Fun Fact, ich war genau zu dem Zeitpunkt auf Pöhl.
Hast du ihn gesehen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin an dem Tag am Hafen vorbeigefahren und am nächsten Tag stand dann in der Ostsee-Zeitung, es wurde ein Wal gesichtet und ich habe noch zu meinen Eltern gesagt, haben wir verpasst, wir sind da direkt quasi eine Stunde vorher vorbeigefahren. Aber zurück zur Timeline, man hat dann am 23. März ist er dann tatsächlich erst gestrandet, also auch wirklich erst 3 Wochen später, strandet er dann in Schleswig-Holstein und man versucht ihn immer wieder frei zu baggern, dann schwimmt er weiter, strandet nochmal vor der Insel Walfisch, das Fun Fact. Die Insel Walfisch liegt kurz vor der Insel Pöhl, ist eine Vogelschutzinsel. Also wo die Hoffnung verloren ging für Timmy, war dann am 1. April. Da haben nämlich die Verantwortlichen von dem Umweltministerium bekannt gegeben, dass sie weitere Rettungsversuche einstellen werden, weil eben ExpertInnen damals gesagt haben, der ist zu geschwächt, dass das Sinn macht. Und man will ihn einfach in Frieden sterben lassen dort vor Ort. Genau, und das war am 1. April. Und 2 Wochen später, am 15. April, informiert dann der Landwirtschafts- und Umweltminister Till Backhaus auf einer Pressekonferenz darüber, dass die Behörden jetzt doch ein Rettungskonzept von einer privaten Initiative geprüft haben und das erlaubt worden sei. Und das ist eben diese Initiative, die auch zu Teilen von Personen aus dem rechten Spektrum unterstützt wurde und die dann versucht haben, das Tier lebend in die Nordsee und gegebenenfalls wollten sie es eigentlich auch bis in den Atlantik ihn transportieren, wo ja dann auch wieder es viele Verschwörungen darüber gab oder auch also Medienberichte darüber gab, dass das Tier dort immer wieder gegen diese Metallbargen mit dem Kopf gestoßen ist und zusätzliche körperliche Schäden erlitten hat, wo dann ja aber zufällig plötzlich keine Videoaufnahmen von der Freilassung von dem Wal gefunden wurden oder gemacht wurden, weswegen ja diese ganze Rettung auch super umstritten sowieso auch im Nachhinein, also genau wie im Vorhinein auch schon war. Diese ganze Rettung, ich glaube, hätte man einfach nicht dem stattgegeben und einfach gesagt, hier stirbt er jetzt, dann hätte diese ganze Verschwörung auch gar nicht so viel Fahrt aufgenommen. Was glaubt ihr?
Ich habe einen Hot Take.
Hau raus.
Ich glaube nämlich, dass ein entscheidender Faktor in dem Timmy-Hype und wieso das so Fahrt aufgenommen hat, war, dass es vielen Menschen in Deutschland gerade wahnsinnig schlecht geht. Sehr, sehr viele Menschen hoffnungslos sind, nicht die Sicherheit haben, überhaupt eine Zukunft zu haben, in der sie irgendwie ein gutes Leben führen können und irgendwie sich auch so eine Frage nach einem Sinn eigentlich stellen in diesen Ohnmachtsgefühlen. Und ich glaube, dass dafür auch dieses hochgebauschte Hope oder Timmy steht für was Größeres, perfekte Projektionsfläche war, um die eigenen Unsicherheiten und auch die eigenen Ängste zu projizieren auf ein Tier, was eben einfach gestorben ist, wie es in der Natur halt normal ist.
Das ist gar nicht so ein Hot-Take, würde ich sagen.
Ich glaube, wenn man so über Verschwörungstheorien spricht, dann muss man sich auf jeden Fall einmal angucken, warum Menschen überhaupt an solche Sachen glauben. Und dazu gibt es auf jeden Fall auch einiges an Forschung, unter anderem eine Studie, die heißt Understanding Conspiracy Theories von Karen Douglas aus dem Jahr 2019. Und in dieser Studie wird auf jeden Fall rausgearbeitet, und das finde ich einen wichtigen Punkt, dass die Leute, die solche Sachen glauben, nicht dumm sind, weil das, glaube ich, auch oft dann so ein bisschen belächelt wird, auch jetzt so die ganze Hope-Bubble, so mit den ganzen KI-Songs und sowas, dass die Leute eben nicht dumm sind, sondern dass die oft schlecht mit Unsicherheiten umgehen können und dass die gewisse Ambivalenzen nicht aushalten können. Und ja, Lisa, du hast gerade schon über das Thema Ohnmacht gesprochen und das ist dann oft eben Leute, die diese Ohnmachtsgefühle nicht aushalten können. Und ein Grund für Verschwörungstheorien ist auch oft, dass die in Zeiten boomen, in denen es eben Krisenzeiten gibt, wie wir sie jetzt gerade haben, in denen es politische Polarisierung gibt, wie wir sie jetzt gerade haben, und aber auch wirtschaftliche Unsicherheit, wie wir sie jetzt gerade haben. Genau, also es sind einfach dann auch oft irgendwie, wenn es generell von außen alles unsicher wirkt, dass Leute dann dazu neigen, sich an Verschwörungstheorien festzuhalten, weil es dann irgendwas gibt, was sie sich selbst auf einfache Art und Weise irgendwie erklären können. Genau, man muss generell bei dem Thema unterscheiden zwischen Verschwörungen, die es wirklich gibt, zum Beispiel sowas wie Watergate, dann Verschwörungstheorien und aber eben auch Fake News. Und wir stehen jetzt hier gerade vor vor dem Reichstagsgebäude. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Moment, um eine Geschichte, das so ein bisschen aufzuzeigen, auch so den Unterschied zwischen den drei Sachen. Und zwar gab es hier am 29. August 2020, viele werden sich vielleicht daran erinnern, weil es auch ein großes Thema in den Medien war, eben den Sturm aufs Gebäude von ungefähr 400 bis 500 Personen, darunter eben Reichsbürger und Rechtsextreme. Grund dafür war, dass es hier eine Demo gab. Es ging um die ganzen Corona-Vorschriften der Bundesregierung, um eben die Corona-Pandemie einzudämmen. Und das Ganze wurde im Nachhinein medial extrem aufgebaut. Es ging, glaube ich, Zahlen rum von irgendwie, dass irgendwie hier an die tausende Menschen das Gebäude gestürmt hätten, dass PolizistInnen übergelaufen wären. Und genau, also es gab viele Fake News. Es gab auch die Fake News, dass Donald Trump irgendwie hier sei und darauf warten würde, dass eben die ganzen Leute herkommen würden, um sich ihm anzuschließen und so weiter und so fort. Genau, um Corona drumherum gibt es ja auch viele Verschwörungstheorien. Ja, das einmal als Einschub an dieser Stelle, um nochmal so ein bisschen auseinander zu klamüsern, was Verschwörungen sind, was Verschwörungstheorien sind und was Fake News sind.
Was bei Timmy natürlich auch spannend ist, ist das Phänomen eines strandenden Wales, das sich verirrt und vermutlich auch ohnehin nicht mehr ganz gesund ist oder zumindest nicht mehr allein überlebensfähig ist. Das ist ja prinzipiell erstmal ein biologisches Phänomen, was in der Natur immer mal wieder vorkommt, dass Tiere sterben.
Sowas aber auch. Ich dachte, meine Katze lebt ewig.
Genau, und das ist natürlich sehr traurig und das lockt viele Emotionen. Aber was bei Timmy noch viel größer war, dass dieser Wal eben als großes Zeichen oder auch als Symbol für einen größeren Zusammenhang irgendwie stand, wo die Thematik auch in diese Verschwörungsrichtung geht. Also es steht für eine verborgene Wahrheit oder als Beweis dafür, dass die offizielle Erklärung von Behörden nicht reicht. Und das ist auch ein spannender Zusammenhang mit dem Thema Esoterik. Weil Esoterik ist so eine fast schon religiöse Form der Spiritualität, bei dem es darum geht, dass alles einen Zusammenhang hat. Alles hat einen Sinn auf eine bestimmte Art und Weise. Und dort wird eben die sichtbare Welt nicht einfach nur analysiert und beobachtet, sondern eben auch gedeutet für einen Ausdruck einer tieferen Ordnung. Und da finde ich vor allem zwei Aspekte spannend, weil es gibt so grundsätzliche Theorien, wie so eine esoterische Denkstruktur zusammenfügt, um es quasi als Esoterik zu kategorisieren. Und zwei davon sind eben, eins ist die Idee der beseelten Natur, also Kosmos und Erde werden als beseelt und von lebendiger Energie durchflossen verstanden. So.
Wenn ich sowas schon höre...
Genau, also im Prinzip alles ist lebendig. Es gibt auch eine esoterische Theorie, die sagt, dass quasi alles lebt, die Welt lebt und auch der Kosmos lebt und der Mensch und die Gesellschaft sind nur Subformen dieses lebendigen Wesens der Welt. Und das finde ich bei Timmy auch so interessant, dass
die so zu Timmy so eine Verbindung haben und ihn so, ja. Und ihn so irgendwo spüren.
Ja.
James auch einfach ja. So es liegt so ein Wal auf dir. Yeah. Ich spüre ihn. So, was?
Erinnert ihr euch an die Frau, die von der Fähre gesprungen ist, um zu Timmy zu schwimmen, um Energien aufzubauen?
Was?
Ja, also ich glaube, das war ihre Mission. Also es war ja nicht sie hatte kein Equipment dabei, um ihn tatsächlich zu retten, sondern ich glaube, ihr Punkt war schon, dass wenn sie nah genug an den Wal rankommt, dass dann sie mit Energie ihm helfen kann.
Ja, und damit kommen wir auch schon zum nächsten Merkmal von der esoterischen Denkstruktur. Nämlich der Punkt Imagination und Mediation. Nämlich, dass man durch Intuition Botschaften und Zeichen einer göttlich-kosmischen Sphäre erkennen kann. Und das finde ich auch da wieder spannend, weil das genau in den Punkt von davor kommt. Also Timmy ist viel größer als einfach nur ein Buckelwal, der in einem Naturphänomen strandet und dann leider stirbt, so wie es eben in der Natur so ist, dass man stirbt, sondern dass es gar nicht um diese Fakten geht, sondern vielmehr um die höhere Wahrheit, um das höhere Symbol, was Timmy jetzt sendet.
Ja, in dem Zusammenhang finde ich ganz spannend, weil ich bei meiner Recherche nochmal nachgeschaut habe, wie es denn so um den Buckelwal steht. Und tatsächlich ist der seit Jahren nicht mehr vom Aussterben bedroht. Also WWF gibt in so einem Steckbrief über die Art an, dass es mittlerweile mindestens 140.000 Individuen weltweit gibt. Also bis in die 80er gab es schon einen Rückgang der Population, aber mittlerweile hat sich die Population wieder sehr erholt und ist noch nicht mal gefährdet. Und dazu habe ich einen ganz lustigen Satz auch in der Taz gelesen, wo eine Autorin geschrieben hat, dass die ganzen Kosten, die für die Rettung von Timmy aufgeflossen sind, damit könnte man über Jahre hinweg Krötenarten, die in Deutschland bedroht sind, retten. Und ich finde, das steht irgendwie ganz gut sinnbildlich dafür, wie das Schicksal eines einzelnen Tiers mehr wert ist als das von irgendwelchen nervigen Kröten, die halt auch weder süß sind noch einen Namen haben.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich auch generell, dass, wenn man sich das mal alles so vor Augen hält, was es da für einen Wirbel gab, um irgendwie dieses eine Tier, dass ich das auch teilweise einfach nicht fassen konnte, warum sich jetzt halt Deutschland so Gedanken macht wegen einem Wal. Natürlich ist es traurig, wenn ein Tier stirbt, aber es ist ein wildes Tier, solche Sachen passieren und diese ganze Bubble, die sich da jetzt drumherum gebildet hat, auch mit, weiß ich nicht, Heilsängen, die man dem Wal schicken soll, da sind wir vielleicht auch wieder so ein bisschen bei dem Esoterischen, worüber du vorhin schon gesprochen hast, Lisanda. Da fließen ja irgendwie so viele Sachen irgendwie ineinander. Genau, bei diesem ganzen Rummel um den Wal habe ich mich dann nämlich schon auch ein bisschen gefragt, ist das jetzt irgendwie auch ein bisschen eine deutsche Obsession? Hätte das Ganze in einem anderen Land genauso ablaufen können? Also wenn Timmy jetzt vor der Küste Spaniens oder so gestrandet wäre, hätte man da auch Millionen von Euro in den Sand gesetzt?
Bertelsmann Stiftung forscht ganz viel zu so Fragen von so Verschwörungsideologien und Verschwörungstheorien. Und da ist so, dass Deutschland jetzt nicht übermäßig anfällig ist für Verschwörungstheorien im europäischen Vergleich beispielsweise.
Oh, spannend.
Da Spanien weit vorne, Polen ist auch sehr anfällig mit über 40% der Bevölkerung. Die USA natürlich auch mit dabei, mit diversen Verschwörungstheorien auch aus dem letzten Jahrhundert, die dort Ideengeschichte gefunden haben. Deswegen ist es bei den Verschwörungstheorien nicht so, dass Deutschland übermäßig anfällig ist. Was ich tatsächlich überraschend finde, weil ich irgendwie schon auch gedacht hätte, dass in Deutschland das übermäßig dolle ist.
Ja.
Aber ich glaube, damit kommen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen zu der Frage der Rolle der Medien. Weil ich schon auch das Gefühl habe, dass wir in Deutschland, ne, wir haben es ja auch schon gesagt, irgendwie ganz Deutschland hat über diesen Wahl gesprochen. Also die Frage, wie findet eine Berichterstattung statt? Wann finden solche Ereignisse vielleicht auch statt? Damit es eben das entscheidende Ereignis wird. Ich habe das Gefühl, dass das schon auch nochmal eine besondere Rolle jetzt bei diesem Timmy-Fall gespielt hat.
Ja, und dass man eben ja damit narrativ von Anfang an gesetzt hat, dass Medienhäuser ganze Newsblocks aufgezogen haben zu einem Wal, der gestrandet ist. Und das finde ich eigentlich auch wirklich einen spannenden Punkt, dass ich der Meinung bin, dass zum Beispiel in den USA sowas nicht so gecovert werden würde von Medien, dass es nicht zu so einem Thema einen Newsblock geben würde. Oder was meint ihr?
Ja, ich glaube, das Problem gerade bei dieser Sache ist, dass sich die ganzen Geschichten um Timmy ja auch einfach sehr gut geklickt haben. Also es gibt ja einen Beitrag auch der Taz, wo auch ein Redakteur geschrieben hat, er würde auch lieber über Menschen schreiben, die auf der Flucht sind, irgendwie auf dem Weg übers Mittelmeer. Aber das liest eben niemand. Was aber zu tausendfach geklickt wird, sind Artikel über Timmy. Und natürlich haben die Medien auch eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, wie berichtet wird und über was berichtet wird. Aber ich glaube, gerade ist es ja auch so, dass es vielen Medien ja auch nicht so gut geht. Und ich glaube, dann ist so ein bisschen das Problem, dass man eigentlich gar nicht über diesen Wal berichten möchte, aber es wird halt geklickt und gelesen. Und dann bedingt sich das ja auch so ein bisschen mit so Angebot und Nachfrage sozusagen. Und natürlich haben dann auch irgendwie die Medien eine Verantwortung zu entscheiden, wie berichtet man darüber. Und es hätte auf jeden Fall keinen Livestream gebraucht. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Das war auf jeden Fall einer zu viel. Genau, aber ja, wie kommt man dann aus dieser Rolle raus, ist auch so ein bisschen die Frage.
Ich finde, aber da kann man schon dann auch wieder hinterfragen, ob das, also was das dann trotzdem auch über die Mentalität der Deutschen insgesamt aussagt, weil es ja schon, also ich hatte auch mehrfach so diese Diskussionen mit Leuten in dieser ganzen Timmy-Debatte, die dann sich erst darüber aufgeregt haben, dass so viel über Timmy berichtet wird, aber dann am Ende mir quasi zwei Tage später erzählt haben, ja, ich habe ja jetzt dazu gelesen, hier und da Timmy und Theorie, bla, und was ist denn jetzt mit der Rettung? Und eigentlich ist das ja ganz gut, dass da jetzt eine private Initiative ist, wo ich dann zu den gleichen Personen gesagt habe, ja, witzig, aber jetzt liest du es ja doch, ne? Also bist du ja schon daran interessiert. Und das ist irgendwie so ein Teufelskreis, man einerseits irgendwie dann ja doch draufklickt und das dann lesen will und sich vielleicht manchmal gar nicht eingestehen will, dass einen das schon interessiert.
Und dazu habe ich nochmal eine Brücke zur Esoterik. Wenn es bei Verschwörungstheorien jetzt keine klare Datenlage gibt, dass die Deutschen besonders dazu veranlagt gibt, ist es schon sehr auffällig, dass in der Esoterik ganz viele Sachen auf deutschen DenkerInnen beruhen. Oder auf deutschen Denkschulen, wenn wir beispielsweise an die Theorien von Rudolf Steiner denken oder auch noch frühere Theorien, die auch teilweise im Nationalsozialismus genutzt wurden, sind es Theorien, die aus Deutschland kommen. Und meine These ist, dass wir in Deutschland schon mit so einer Grundveranlagung zur Esoterik hier und da aufwachsen. Also wenn wir beispielsweise über Sternzeichen sprechen oder auch so Karten, Tarotkarten legen oder so, auch das sind Formen von Esoterik.
Globuli nehmen?
Globuli nehmen, natürlich Homöopathie, Riesenthema in der Esoterik. Ganze Gesundheits- Alternativen quasi, die ganzheitlichen Gesundheitsalternativen sind natürlich auch ein Riesenthema in Deutschland. Siehst du, das sind kleine Hasen.
Das sind kleine Hasen. Richtig viele.
Ein Foto. Nennen wir sie Timmy 1, Timmy 2 und...
so viele Namen wie Timmy hat.
Timmy, Hope, Fridolin.
Ja, wir sind übrigens mittlerweile im Tiergarten, das haben wir noch gar nicht gesagt. Passt ganz gut, weil wir heute ja eh ganz viel über Tiere reden. Ja. Und passt auch ganz gut, weil hier einfach auch viele Leute Tieren gehen.
Und weil es sich nicht ganz so belastend anfühlt, über Verschwörungstheorien zu sprechen, wenn Kaninchen um einen drum herum hoppeln und man ins Grüne gucken kann.
Schön.
Schön. Ich hatte auch noch eine Info dazu, dass viele Sachen aus der Esoterik aus Deutschland kommen. Und zwar eben auch Harmer mit seiner neuen germanischen Medizin. Der Mann heißt mit ganzem Namen... Rieke Gerd Harmer, Gründer der sogenannten germanischen neuen Medizin, Verschwörungstheoretiker. Das ist nämlich auch ein riesiges Feld. Er glaubt nämlich, wenn Menschen krank werden, hat das was mit einem inneren Konflikt zu tun, den sie lösen müssen. Also wenn du Krebs bekommst, dann hast du vielleicht Streit gehabt mit einem Vorgesetzten oder du bist fremdgegangen und hast Schuldgefühle. Dann musst du diesen Konflikt lösen und dann bist du geheilt. Klare Sache. Ist natürlich ganz und gar nicht der Fall, aber es gibt super viele Menschen, die dieser neuen germanischen Medizin folgen. Aber die Geschichte zeigt auf jeden Fall auch nochmal, um zurück zu dem zu kommen, was Sandra gesagt hat, dass wirklich sehr viel Esoterik aus Deutschland irgendwie kommt.
Spannend. Die Beispiele, die du genannt hast mit einer Krebserkrankung, ist zu begründen dadurch und so... die ja doch sehr absurde Zusammenhänge herstellen, weil bei Timmy, ich weiß nicht, ob euch der Name Robert Mark Lehmann noch...
Robert. Was. Wir müssen über Robert sprechen.
Ja, der, man darf fast sagen, selbsternannte Meeresbiologe, weil, Fun Fact, offiziell ist er nicht studierter Meeresbiologe, sondern nur Biologe, wie Medien jetzt herausgefunden haben, beziehungsweise er hat selber jetzt auch auf seiner Website geändert. Genau, aber dieser Mann, der sehr an der Rettung Timmys interessiert war und sich am Anfang auch sehr dafür eingesetzt hat, dann aber aus der Gruppe rausgeschmissen wurde, weil es interne Schwierigkeiten gab. Darüber wird wenig irgendwie offen gesprochen. Aber dieser Mann hat auf jeden Fall in einem Podcast tatsächlich schon im Februar, das heißt vor diesem ganzen Timmy Law, war bei Hotel Matze zu Gast und hat da den Satz gesagt, wer heilt, hat Recht. Und ich finde das, als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, ja, also ich meine, I get where you're coming from, aber die Schlussfolgerung finde ich schwierig, muss ich gerade dran denken, weil es, glaube ich, sehr gut resoniert miteinander.
Aber das heißt, wir können auf jeden Fall abschließend sagen, es gibt ja da schon viel Esoterik, aber nicht so viele Verschwörungstheorien.
Schon, aber mein Punkt war eher, dass Menschen nicht überdurchschnittlich anfällig für Verschwörungstheorien sind.
Okay. Gibt es denn Zahlen dazu, wer in Deutschland tendenziell Verschwörungstheorien glaubt?
Also es ist so, dass, ihr habt ja vorhin auch gesagt, dass es nicht nur die Dummen sind beispielsweise. Also es zieht sich eigentlich durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch, dass Menschen anfällig sind. Bei der politischen Gesinnung aber gibt es schon Unterschiede, dass besonders Menschen aus dem rechten Spektrum anfällig für Verschwörungstheorien sind. In Deutschland sind das 30% der rechten Menschen im Vergleich zu 16% der linken Menschen und 21% der politischen Mitte. Aber in den USA ist es noch krasser. Da ist fast die Hälfte der politisch rechtsgesinnten Menschen dort anfällig für Verschwörungstheorien, was ja auch unter Trump jetzt nicht sonderlich verwunderlich ist.
Crazy. Ein klares Muster also.
Was ich auch spannend fand, war, dass relativ viele esoterische und auch verschwörungstheoretische Muster zutiefst antisemitisch sind. Also auch Sachen, die eigentlich gar nichts mit Religion zu tun haben in dem Zusammenhang, trotzdem ein antisemitisches Weltbild zur Grundlage haben. Und auch, dass es eine Sehnsucht nach einer Verwurzelung in einer Gemeinschaft gibt, die angeblich die Wahrheit kennt. Also, dass es auch eine Frage von Einsamkeit ein Stück weit ist und als Teil von was Großem zu sein.
Und wahrscheinlich kommt das ja dann auch wieder auf den Punkt zurück, was du vorhin gesagt hast mit Zeiten der Krise. Also Krisen einfach präsenter sind. Ich habe dazu auch ein paar Thesen gelesen zum Thema vorpolitischer Raum. Dass man auch sagen kann, dass in den letzten Jahren und nie einfach dieser vorpolitische Raum verloren gegangen ist für die Menschen. Also die Orte, die eigentlich unpolitisch sind, wie die Stammkneipe oder der Tennisverein, wo man halt im Unbewussten über politische Themen redet, dass das durch zum Beispiel Corona-Pandemie ja komplett weggefallen ist und sich Leute dann irgendwo anders ihre Meinung gebildet haben und dass das ja auch nochmal durch Social Media aktuell immer weiter verstärkt wird. Ich glaube, vielleicht ist das auch einfach ein Ding, warum es uns so vorkommt, als wenn es immer und immer mehr wird.
Das ist interessant, weil gerade in den Themenbereichen Verschwörungstheorien und Esoterik geht es auch viel darum, dass es so Galionsfiguren braucht, also Menschen, die andere Menschen davon überzeugen. Und ich habe das Gefühl, dass in dieser ganzen Timmy-Thematik der Wahl gar nicht unbedingt diese Galionsfigur war, sondern die Projektionsfläche. Aber die Galionsfiguren waren teilweise bekannte Personen aus der rechtsextremen Szene, teilweise PseudowissenschaftlerInnen, teilweise, ne, wie du gesagt hast, auch Biologen, die sich als Meeresbiologen ausgegeben haben, um mehr Credibility zu bekommen. Und das finde ich schon spannend, wie es da auch darum ging, wer quasi beeinflusst diese Gruppe an Menschen, die eben die soziale Medien auch als politisierenden Raum wahrnehmen.
Ja, und da darf man, glaube ich, auch der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern Vorwurf machen in die Richtung, dass man den Leuten, die eben diese Debatten angestoßen haben, noch mehr Raum gegeben hat, indem man jetzt diese private Initiative die Verantwortung für eine Rettungsaktion dann doch übertragen hat und damit eine Legitimierung für diese Ideologien auch irgendwo gegeben hat.
Vielleicht noch ergänzend zu der Frage, warum glauben Menschen an Verschwörungserzählungen? Es gibt in der soziologischen Theorie 4 Anlasspunkte, weshalb Menschen dazu neigen. Nämlich der erste Punkt ganz offensichtlich: Zufall und Unkontrollierbarkeit sind schwer auszuhalten und eine Verschwörungserzählung vermittelt, dass es klare Täter und klare Absichten gibt. Und das gibt dann natürlich auch wieder ein Gefühl von Kontrolle. Also wenn man weiß, okay, wer ist der Täter, kann man diesen Täter bekämpfen und damit das Problem bekämpfen. Dann ist man natürlich auch einzigartig, weil als einzige Person weiß man die tatsächliche Wahrheit, die man jetzt kämpfen hat. Und das sind natürlich dann auch einfache und stabile Antworten, beispielsweise auch wenn wir über Wissenschaft sprechen. Wissenschaft verändert sich. Wissenschaft gibt nicht immer eindeutige Antworten, sondern auch mal mehrere Optionen. Und so eine Verschwörungserzählung gibt eine ganz klare Antwort, wer ist gut, wer ist böse, warum kommt alles zusammen.
Ja, ich glaube, das lässt sich an Timmy auch wieder ganz gut weiter analysieren. Ich habe dazu auch mehrfach gelesen, dass Tierschutz in diesen Verschwörungsbubble auch eine große Sache ist, dass man da eben leicht Geschichten spinnen kann, bei der eine vermeintlich einfache Lösung für ein Problem gegeben wird. Und die Situation wird als tragisch dargestellt und man kann einen klaren Schuldvorwurf stellen. In einem Artikel von Geo habe ich ein Zitat von Florian Teller von der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz gelesen, was dazu sehr gut passt. Er sagt nämlich, Tierschutz hat im Rechtsextremismus Tradition. Das liegt nicht daran, dass Rechtsextreme ein besonders großes Herz für Tiere hätten, sondern an der problemlosen Instrumentalisierung des Themas. Dadurch, dass Tierschutz eben vielen am Herzen liegt, kann man das super gut emotionalisieren und resoniert einfach mit total vielen Menschen.
Ist ja auch so eine Doppelmoral, die da auch irgendwie mitschwingt, ne? Also es gab ja zum Beispiel auch gerade dieses eine Interview, wo ein Porter eine Person da am Hafen angesprochen hat, so einen älteren Mann. Ihr lacht schon beide, weil ihr wisst, was ich jetzt sagen werde. Der da irgendwie halt für die Rettung dieses Wals demonstriert und gleichzeitig halt so ein Fischbrötchen futtert und dann auch gefragt wird, ob das für den nicht irgendwie ein Widerspruch steht und er sagt, nee, das eine ist Essen und das andere ist halt ein Wal. Ein Wal isst man ja nicht, aber wo man dann irgendwie auch merkt, ist doch einfach, glaube ich, einfach so ein bisschen um dieses Mittel zum Zweck geht, so vorzeigen zu können, man würde sich an irgendwas Wichtigem beteiligen oder man würde irgendwie Empathie haben.
Wo wir auch wieder bei dem sind, dass einzelne Tiere natürlich auch nochmal mehr Emotionen auslösen. Da habe ich eine spannende Studie gelesen von der Georgetown University, wo man den Teilnehmenden konkrete Bilder von einzelnen Rückenflossen von Delfinen gezeigt hat und die gebeten hat, die zu identifizieren. Und im Nachhinein ging es dann darum, welche Tiere man schützen würde. Dass dadurch, dass man diese Tiere eben schon vorher identifizieren konnte und wusste, um welche Tiere es geht, dass die Teilnehmenden dann gesagt haben, dafür würden sie sich eher einsetzen. Und das passt auch wieder ganz gut, dass halt so, ja, irgendein Fisch, der halt ins Fischbrötchen kommt und der auch irgendwie nicht süß ist, warum soll ich mit dem Mitleid haben? Und ein Wal, wo ganz klar ist, der hat einen Namen oder auch mehrere, dann habe ich mit dem auch mehr Mitleid als jetzt mit irgendwie einem von 50 Heringen, die irgendwo gefangen werden. Die übrigens in der Ostsee aber auch immer weniger werden. Die sind bedroht. Egal, ich will ein Brötchen essen.
Abschlussfrage. Glaubt ihr denn, das war jetzt wirklich Timmy, der tot vor Dänemark liegt?
Ja, bin mir schon sehr sicher, dass das der gleiche Wal ist. Und ehrlich gesagt, meine persönliche Meinung dazu ist, ich bin so froh. Ich habe ehrlich gesagt, als das unklar war, ob man den jetzt wiederfindet, tot oder lebendig, mir die ganze Zeit schon gewünscht, dass man ihn findet, weil es sonst ja so viel Credit an eben genau diese VerschwörungstheoretikerInnen gegeben hätte. Wenn der einfach verschwunden wäre und dass, wenn das passiert wäre, man ihn nie wieder gesehen hätte und alle Leute gesagt hätten, ja, easy, wir haben den gerettet, toll. Und dass ich fast ein bisschen froh bin, dass, sorry, Timmy, aber dass er tot ist und man ihn gefunden hat.
Gleichzeitig hat das ja dieser Bubble die Hoffnung genommen, die ja ganz viel Hoffnung in,
ganz viel Hope.
In ihren Hope gelegt haben. Um nochmal auf das zurückzukommen, was Lisandra vorhin gesagt hat, mit dieser Unsicherheit, mit dieser Angst. Und jetzt ist das irgendwie nochmal was, was ja denen sozusagen genommen wurde. Also diese Hoffnung daran, dass es irgendwie dieses Tier schafft. Aber das zeigt vielleicht auch, wie verzweifelt manche Menschen sind.
Vielleicht noch als kurzer Abschluss. Ich habe ja auch für die Recherche einen Deep Dive in Telegram-Gruppen zu Timmy gemacht und mir da etwas gescreenshottet, Aussagen. Und Max schreibt dort in dieser einen Gruppe, ich glaube, Timmy/Hope oder Tina, Fun Fact, den Namen haben wir vergessen. Timmy heißt Tina, seit man sich unsicher ist, ob das ein weibliches oder ein männliches Tier ist. Genau, aber Max schreibt, war gar nicht real. Er war nur eine mediale Erfindung. Das ist doch alles gestellt wie bei RTL. Den Wal gab es gar nicht. Zahlt auch wieder darauf ein, was wir vorhin gesagt haben. Von wegen, es muss nur irgendwas geben, wogegen man sein kann und wo man sagen kann, das ist jetzt, ich habe jetzt die Theorie, die die Wahrheit ist und die kenne nur ich und... Max meint, er kennt die Wahrheit.
Wollen wir es machen, wie die Kaninchen hier im Tiergarten und aus dem Rabbit Hole rauskommen?
Raushoppeln. Ja, um unseren Walking Talk abzuschließen und weil heute mein Tag der Fun Facts ist, habe ich euch noch einen Walking Fun Fact mitgebracht. Zwar habe ich recherchiert, wie weit ist die Reise, die Timmy jetzt hinter sich hat. Und es sind so ungefähr 400 Kilometer gewesen. Und 400 Kilometer entsprechen je nach Körpergröße 500.000 bis 600.000 Schritten. Also es wäre eine Wanderung, Leute, um das durchzumachen, was Timmy da durchgemacht hat.
Rest in peace.
Was glaubt ihr, wie viele Schritte sind wir heute gelaufen zum Vergleich?
Ich würde sagen 5.000.
Ja, kommt hin.
So ein Hundertstel von Timmy.
Aber wir haben auch nur zwei Beine und nicht ein Boot, das uns zieht.
Damit verabschieden wir uns von euch und hoffen, euch hat unser erster Walking Talk gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Noch ein Disclaimer zum Ende. Alle Studien, Texte und Infos, auf die wir uns jetzt in dieser Folge bezogen haben, verlinken wir euch noch in den Shownotes.